wenn der Mensch Gott verliert, dann braucht er etwas gleich, was er will, anbeten und verehren. Sei es Make America Great Again oder sei es mit einem BMW oder ich weiß nicht, sei es ich selber, also der Übermensch. Nietzsche beschreibt dann den Übermensch, wenn Gott tot ist, musst du selber zu Gott werden. Und das Leben erleben wir ja immer wieder in dieser Welt. Und wenn ich dann zu Gott geworden bin, dann bin ich der, der andere will ich knechten, unterwerfen. Also das ist das Elend von unserer Welt.
Glauben und denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG. Selbstoptimierung liegt im Trend. Es gibt einen Haufen Angebote, die einem helfen wollen, möglichst viel aus sich selber zu machen, seine Zeit effizient nutzen, das effektivste Training machen und auch immer schön, achtsam und mental stabil bleiben. Bei der Heiligungsbewegung, der Tradition, die wir heute anschauen, geht es auch darum, dass man besser leben will. Ja, sogar heiliger. Das klingt jetzt vielleicht eher ein bisschen streng und nach viel Selbstzucht, aber das ist nicht das Ziel der Heiligungsbewegung. Sondern es geht darum, dass man die Welt dann zu einem besseren Ort machen kann, wenn man bei sich anfängt. Wie das geht, ein besserer, heiligerer Mensch zu werden, ohne dass man in ein gesetzliches Leben hineingeht, dem gehen wir heute mit dem Felix Rutter auf den Grund. Ich bin Leonie Walder und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, jedes Jahr im Dezember macht man sich ein bisschen wieder Gedanken, wie man im nächsten Jahr ein besserer Mensch werden könnte. Und in den meisten Fällen fällt einem ja schon irgendetwas ein, wo man an sich oder an seinem eigenen Leben optimieren könnte. Für die einen heisst es dann mehr Sport machen, andere wollen mehr Zeit für die Familie und weitere wollen einfach den nächsten Karriereschritt anpacken. In der Heiligungsbewegung, also der Glaubenstradition, die wir heute anschauen, ist das Credo eigentlich, wenn man es ganz verkürzt sagt, bis näher bei Gott und das verändert dich. Was das genau heisst, dem gehen wir heute nach. Aber Felix, zuerst mal noch eine Frage an dich. Hast du dir schon mal so eine gute Gewohnheit eingeübt, die jetzt mittlerweile schön automatisiert ist? Ja. Das Erfolgserlebnis?
Ja, ja, mal, mal. Also, ich habe früher müssen den Wecker stellen, ich wollte beten und Bibel lesen am Morgen, habe müssen den Wecker stellen und unterdessen freue ich mich schon drauf und heute wieder um 5:30 bin ich aufgestanden. Und
ohne dann, Wecker?
Ohne Wecker, ja, das geht automatisch und man sagt dem auch senile Bettflucht. Gut. Und meine Frau ist eine Eule, das heisst, ich gehe gerne spät ins Bett und spät aufstehen, also um 8 Uhr essen wir dann zusammen zum Morgen, aber ich habe dann fast 2 Stunden Zeit zum Lesen, beten und so weiter. Also ich lese meistens dann, ich habe so Tagesweihgebete, so eine, die ich auswendig gelernt habe, dann einen Tagespsalm, immer der Reihe nach gehe ich Psalm durch. Ja. Heute war Psalm 99 dran gewesen und so habe ich einfach einen Haufen Zeit. Es gibt aber auch andere, ich sage jetzt mal Ritual, das ich mir angewöhnt habe, als ich noch Schule gegeben habe, habe ich mir angewöhnt, bevor ich ins Klassenzimmer reingehe, den lauten Sohaufen da rein jetzt zu segnen, ja, damit ich wirklich auch liebevoll auf sie kann eingehen kann und positiv. Und das hat immer wieder geholfen. Wir haben auch eine andere Gewohnheit an uns angewöhnt, meine Frau und ich, dass wir zusammen nach dem Morgen dann anhocken, wenn es den Tag erlaubt, und vor allem Fürbitten tun für Menschen, Umstände in der Welt. Wir haben auch so ein Andachtsbuch, das wir dann lesen vom Schleske, das ist ein Gegenbauer. Yeah. Werkzeuge, so für jeden Tag sehr, sehr gute Gedanken. Also allgemein helfen mir so Ritual, wo sich eingebürgert haben, wo ich nicht mehr lange muss überlegen, die helfen mir eigentlich, meinem Grundanliegen Rechnung zu tragen, nämlich Leben in der Gegenwart Gottes. Das ist so ein Grundanliegen, wo ich wette, dass ich immer weniger Gott vergessen, krampfen oder ich weiss nicht was. Also, und für das sind die grosse Hilfe, wenn man sich das eingewöhnt hat.
Also, das zeigt, oder? Man kann sich Sachen angewöhnen und irgendwann ist das so automatisiert, ja, eine gute Gewohnheit. Ich bin noch froh, wenn ich meine 5-10 Minuten am Morgen anbringe.
Ja, ja, aber ich bin ein bisschen älter, ja.
Irgendwann können wir es
auch. Ja, aber man muss natürlich aufpassen, dass das Ritual immer auch gefüllt ist.
Ja.
Sonst wird es einhängend und wird es irgendwie tödlich, wenn es leer ist. Also, dann kann man es gerade so gut streichen.
Also Ritual allein ist noch nicht,
nein,
mit dem hat man noch nicht, ja, geglaubt. Wir gehen ja heute der Heiligungsbewegung auf den Grund. Ich habe es am Anfang schon kurz gesagt. Und da steckt ja schon das Wort drin, heilig. Das ist so einer von diesen ganz frommen Begriffen, sage ich jetzt einfach mal, wo ich das Gefühl habe, den müssen wir zuerst mal noch ein bisschen klären. Wann ist etwas heilig?
Ja gut, also im Volksmund gibt es ganz verschiedene Inhalte von dem Wort. Aber was man beobachten kann, ist, doch fast alle Menschen haben irgendetwas. Sei es nur ihr schönes Auto oder auch ein Ritual. Ich weiss, ich habe gelesen, Nadal vor jedem Anschlag hat ein Ritual, dass er zuerst an den Haar zieht, glaube ich, noch am Libri und noch an der Hose.
Ja.
Und dann schlägt er erst los. Also gewisse Leute haben einfach Sachen, die heilig sind für sie. Und wehe, wenn man das dann antastet, also das ist wirklich anders als gewöhnlich. Und da kann man Leute ganz tief verletzen. Also es ist irgendwo in jedem Menschen irgendwo das Bedürfnis, einen Bereich abzutrennen vom ganz Gewöhnlichen, wo man für sich hat.
Also heilig ist etwas, was Besonderes ist.
Ja, aber ich meine jetzt, wenn man aufs biblische Heilig, Hagios vom Griechischen im Neuen Testament, dann meint man natürlich zuerst einmal einfach Gott. Gott ist heilig, ist anders. Und im Jesaja 3 gibt's, Jesaja 6 gibt es die berühmten Tris Hagios, also dreimal heilig, 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 heilig. Mhm. Und heute auch ist lustig, im Psalm 99, den ich heute Morgen gelesen habe, kommt es auch dreimal. Gott ist heilig, also Yahweh ist heilig. Das heilig und alles, was dann von Gott kommt und zu ihm gehört, ist auch heilig, der Heilige Geist. Oder dann, die in den Fußstapfen von Jesus leben wollen, werden in der Bibel dann auch Heilige genannt. Obwohl es vielleicht nicht ganz vollständig heilig sind. Weil, im Neuen Testament ist das Heiligungskonzept anders als im Alten Testament. Im Alten Testament ist die Heiligkeit etwas, wo man schützen muss, mit einem Haag umgehen. Die Pharisäer leben ganz in diesem Konzept noch. Also man kann das Heilige durch Unheiliges anstecken und verunheiligen.
Ja.
Und im Neuen Testament ist die Heiligkeit eigentlich aggressiv ansteckend. Darum geht Jesus zu den Huren, er ist mit Zöllner, er langt Aussetzungen an und Tote, was nie ein frommer Jude gemacht hätte, weil für ihn ist völlig klar, seine Heiligkeit steckt das andere an. Und so bringt eigentlich Jesus in jeder unheiligsten Ecke der Welt Gott.
Also Heiligkeit rein, indem er einfach
genau,
tätisch.
Genau, tätisch, ja. Also eben eine ansteckende Bewegung. Im Deutschen haben wir immer noch, also heilig kommt eigentlich, letztlich ist das eine Abwandlung von Hagios. Und wir haben das Wort Haag genommen. Von heilig. Hagios hat den Haag, der umzäunte Bereich. Und darum eigentlich ist Heiligung jetzt, oder Heiligkeit, könnte man zwei Begriffe festmachen. Es ist abgesondert, es ist etwas für sich, und es ist zugehörig eben zu Gott. Und aus dem heraus hat dann die Heiligungsbewegung die zwei Grundbewegungen abgeleitet, hin zu Gott und weg von der Welt. Abgrenzen von der gottfreien oder gottlosen Welt. Die zwei Begriffe sind wichtig, ja.
Ja, die Begriffe wollen wir vielleicht auch gerade noch vertiefen jetzt an dieser Stelle. Was ist denn, wenn das der Fokus ist von der Heiligungsbewegung, wie zeigt sich das? Oder was ist Ihnen denn sonst wichtig? Auf was legen Sie den Fokus?
Es hat Leute in der Heiligungsbewegung, die gesagt haben, es braucht wie zwei Erlebnisse mit Gott. Das erste ist Umkehr, Bekehrung, ich kehre um vom falschen Weg. Und das zweite ist dann, da begegnet mir Gott nochmal und brennt alles Böse aus und ich bin dann heilig, mehr oder weniger sündlos. Ich, das ist eine Theologie, die ich nicht teilen kann, mindestens nicht aus meinem Lebenslauf. Ich würde immer sagen, wir sind, wie der Luther sagt, freigesprochene, begnadete Sünder. Bleibe ich. Aber weil ja Sünde und Schuld die Beziehung stört zu Gott, ist natürlich das ein zentrales Thema. Wenn ja hin zu Gott, weg von der Welt, dann dass die zwei Grundbewegungen sind, dann ist natürlich sehr störend Sünde, weil die stört Beziehung zu Gott. Von daher ist also in der Heiligungsbewegung nicht nur die zwei Grundbewegungen, sondern auch Sünde ein zentrales Thema.
Sünde ist ja so ein Wort, das wir vielleicht gar nicht so gerne gehört haben. Es ist auch so ein bisschen recht aufgeladen, irgendwie, dass der Sünder, irgendwie, dass der hat so, irgendwie, ich habe gerade so Schuld- und Schamgefühl und irgendwie so. Wieso ist es dann gleich wichtig, dass man über die Sünde redet und die eben nicht einfach stiefmütterlich in die Ecke schieben?
Ja, also ganz einfach gesagt, weil es eben die Beziehung zu Gott stört.
Ja.
Alles, was nicht heilig ist, was eigentlich die Liebe verratet.
Also würdest du vielleicht da schnell einhaken, Sünde so definieren, sagen, Sünde ist alles, was halt nicht so ist, wie es Gott denkt.
Oder? Ja, also ja, gut, jetzt sind wir sehr schnell im moralischen Bereich. Ich würde mal einfach bleiben bei dieser Beziehungsstörung.
Okay.
Und wenn wir das dann auch aus dem zwischenmenschlichen Bereich anschauen, es gibt doch Kinder aus belasteten Familien, die kein Urvertrauen haben zum Leben, wo ja, vielleicht auch irgendwie ängstlich, misstrauisch, manchmal sogar irgendwie ein bisschen böse sind. Und da hilft es eigentlich nicht, wenn man zuerst den moralischen Maßstab ansetzt, sondern dass man anerkennt, da ist ein tiefer Schaden in ihrem Herz passiert durch die Beziehungsstörung. Und das Gleiche auch würde ich jetzt auf die Beziehung zu Gott umsetzen. Wenn die Beziehung zu Gott gestört ist, dann hat das auch einen tiefen Schaden in uns innen hinterlassen, wo nicht jetzt zuerst mit moralischen Begriffen muss aufgedeckt werden oder beschrieben werden, sondern die Beziehungsstörung führt dann dazu, dass ich Gott links liegen lasse, dass ich nicht das mache, was er Freude daran hat und so weiter. Also die abgebrochene Beziehung zu Gott, die Bibel beschreibt dann das in ganz verschiedenen Geschichten. Adam und Eva im Paradies, Kain und Abel, also ganz einen Haufen Geschichten versteht man nur, weil die Urbeziehung vom Mensch zu Gott ist gestört und durch das sind alle anderen Beziehungen auch mindestens gestört.
Also, vorbelastet
ja, irgendwie. Belastet einfach laufen, nicht so ideal.
Mhm.
Also Sünde kann man nicht isoliert einfach nur als etwas anschauen, wo ich jetzt moralisch gesehen über die Schnur haue oder etwas falsch mache, sondern es geht um eine grundfalsche Ausrichtung. Ich kann ein anständiger Mensch sein, aber mich nicht auf die Grundausrichtung, wo ich denke, geschaffen bin dafür, auf Gott hin, nicht in dieser Grundausrichtung leben. Also darum sagt man ja auch, Sünde ist Zielverfehlung. Ich verfehle das Ziel, das mit meinem Leben gegeben wäre. Und das hat dann auch wieder Folgen. Ich will einfach damit sagen, mit der Beziehungsstörung und der Zielverfehlung, man muss nicht bei Sünde zuerst auf moralisches Vergehen schauen, sondern es geht um eine Grundhaltung von mir zu Gott.
Also es ist mehr wieder sich ausrichten, als jetzt das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr und das sollte ich noch.
Ja.
Jetzt ist dann aber so ein sündfreies Leben nicht grundsätzlich eh eine Illusion, weil wir es sowieso nicht schaffen? Wieso ist das dann gleich irgendwie das Ziel bei dieser Heiligungsbewegung?
Also, da bin ich auch der Meinung, wir werden die Liebe, die gefordert ist, zu Gott und zum Nächsten, immer schuldig bleiben, nicht, an gewissen Punkten. Und dennoch glaube ich, man kann sein Leben grundsätzlich ausrichten auf Gott. Also, von daher die Beziehungsstörung kann durch man zum Glauben kommt, sagt man dem, also via Jesus kann die Beziehung zu Gott wieder neu gekittet werden. Also das glaube ich schon. Aber du fragst ja, warum soll man sich denn noch bemühen?
Ja.
Schlichtweg gesagt, weil es uns am besten tut. Das sagt schon Platon und Aristoteles und so weiter. Richtiges Tun führt zu einem guten, gesunden Leben. Das tut auch Mitmenschen am besten, wenn ich liebevoll lebe und der Umwelt. Also von daher, der Welt, der hätte es am besten, wenn der Router sündlos wird leben.
Also,
ja, von daher lohnt es sich, mich einzusetzen fürs Gute, dass die Liebe von Gott durch mich durch kann fliessen in die Welt.
Also wir sollen uns nicht abschrecken davor, dass wir sagen, das schaffen wir ja eh nicht. Dann so gleich immer ja einfach annähern.
Also das Ziel ist natürlich das, wo mich verlockt. Ja.
Ja. Jetzt, was für ein Gottesbild ist dann in dieser Heiligungsbewegung zentral? Wie denkt man über Gott?
Also eben, die erste Grundbewegung ist ja hin zu Gott.
Mhm.
Und jetzt, ja, welcher Gott? Und, da muss man ehrlicherweise sagen, alle sind prägt durch ältere Familien, Gemeinde, Theologie und weiss nicht was. Also wenn ich jetzt einen Vater erlebt hätte, der mich immer geschlagen hätte, dann wäre natürlich Gott Vater irgendwie ein belasteter Begriff.
Ja.
Also all das, darum brauchen wir ständig immer wieder unsere Orientierung an der Bibel, wo wir merken, wie der Gott ist, wo er sich offenbart. Und für mich sind eigentlich drei Begriffe, Eigenschaften von Gott zentral. Andere würden vielleicht andere nennen, aber die habe ich auch in der Heiligungsbewegung entdeckt. Zuerst einmal, Gott ist ein zutiefst schenkender, verschenkender Gott. Also wer Gott zuerst primär als fordernde Instanz wahrnimmt, der meint eigentlich nicht der biblische Gott.
Ja.
Der biblische Gott ist ein verschenkender Gott. Und letztlich schenkt er sich in Jesus der Menschheit. Also gibt sich so preis. Also, und ein zweiter Aspekt ist, es gibt so viel, wie soll man sagen, Wanderungsgeschichten. Gott ist einer, der begleitet. Also der Hirt.
Mhm.
Psalm 23. Geh ich ins finstere Tal, dort bist du. Also, Er begleitet mich durchs Leben. Er will mich begleiten, sofern ich das zulasse. Und ein dritter Aspekt, der mir hilfreich dunkt, ist, Gott ist ein vergebender Gott. Er vergibt. Er ist barmherzig und gnädig. Er vergibt gerne. Also die bekannte Stelle im Mose, in den Mosebücher, Gott ist ein gnädiger Gott. Und darum, ich will es einfach ein bisschen locker sagen, wenn du rumhängst bei diesem biblischen Gott, dann färbt das auf dich ab. Dann wirst du irgendwo auch etwas von dieser Liebe können in die Welt hineintragen und von dieser Heiligkeit, die das Unheilige eben ausschliesst.
Also ein schenkender Gott, einer, der mitgeht, der es nicht allein lässt, und einer, der vergibt. Also sehr ein positiv durchdrängtes Gottesbild, das da zugrunde liegt.
Ja.
Du hast ja vorher gesagt, Sünde ist eigentlich Beziehungsstörung zu dem Gott, zu dem liebenden Gott, der eigentlich mit uns sein will. Kannst du diese Störungen vielleicht auf die Eigenschaften von Gott beziehen, die du jetzt gerade genannt hast? Also, was hat das für Folgen, wenn wir eben dort drin sündig denken oder leben?
Also, wenn Beziehung gestört ist zum schenkenden Gott, dann habe ich das Gefühl, ich muss alles selber leisten. Also, dann bin ich mein eigenes Glückesschmied, wie der Goethe sagt. Keine Dankbarkeit kann aufkommen. Und wenn ich aber jetzt im positiven Sinne geheiligtes Leben führen würde, in Beziehung zum geschenkenden Gott, eine Grunddankbarkeit. Ich weiss dann, alles ist Geschenk. Hey, das gibt eine Leichtigkeit im Leben. Also ich erahne es ein bisschen schon in meinem Leben, wenn die Dankbarkeit zunimmt, wie das ein freies Leben gibt. Also,
es nimmt ein bisschen Druck weg, weil ich nicht die bin, die alles schaffen muss.
Ja, also das zweite Eigenschaft, der mitgehende Gott. Wenn ich natürlich nicht davon, also Beziehungsstörung jetzt Sünde, als Beziehungsstörung mitgehende Gott, dann rechne ich nicht mit seinem Mitgehen. Ich rechne nicht, dass er mich führen könnte. Das heisst, ich muss den Weg durchs Dickicht selber suchen. Mhm. Ich bin wieder da, einer, der nicht auf die leise Stimme von Gott will und kann hören, wo mir eigentlich würde doch Zuspruch, Wegweisung geben, immer wieder. Also, jetzt positiv gesagt, im Vertrauen, dass Gott mich begleitet, kann ich ungeheuer mutig ausschreiten.
Mhm.
Ich kann auch Fehler machen, weil ich weiss, der bleibt bei mir, auch wenn ich mich daneben benimm. Der steht zu mir, das gibt ein ungeheuer positives Lebensgefühl.
Ja.
Und mutig auch, eben, auch in Krankheiten und Niederlagen, weiss ich, er ist da. Er verlässt mich nicht. Das tut mich ein ungeheuer gutes Lebenskonzept.
Ja, das ist eine tiefe Zusage zum Wissen. Ja. Ich kann eigentlich gar nicht machen, dass er mich allein lässt.
Es gibt so einen schönen Psalm 139, nämlich Flügel der Morgenröte. Also, gehen aus äußerstem Meer raus, auch dort bist du. Es gibt eigentlich gibt es keinen gottlosen Bereich in dieser Welt, ausser mein Kopf, wenn ich ausrühre, weil er zwingt sich nicht immer aus auf mein Denken. Und vielleicht noch die dritte Beziehungsstörung, der vergebende Gott. Wenn ich natürlich nicht aus der Vergebung kann leben, dann ist die normale Folge, dass ich meine Schuld, meine Sünden, meine falschen Sachen einfach schön rede, dass ich mich andere schlecht mache, damit ich ein bisschen besser dastehe. Und die Gefahr ist ja dann auch im frommen Bereich. Ich lebe zwar von der Vergebung von Gott, also Herr, vergib mir, aber einer, der sich dann nicht richtig benimmt, dem vergebe ich dann nicht. Also die Härte sehe ich ab und zu auch in mir rein, das Verurteilen von anderen Menschen. Also jetzt positiv gesagt, Heiligung würde heißen in Beziehung zum vergebenden Gott. Ich lehre zu vergeben, den Menschen zu vergeben. Also für mich ist es zum Beispiel eine Herausforderung im Autoverkehr. Die noch rechts reindrücken und so weiter, grosszügig Raum geben. Nicht hupen, nicht du dumme sich denken, ich weiss nicht was. Also das finde ich, da wäre noch vieles möglich in unserer aggressiven Welt. Einfach je mehr wir in der Nähe von dem Gott leben, färbt es eben ab auf uns. Und umso mehr werden wir vergebende, dankbare Menschen, die die Welt verändern.
Also wenn ich dich jetzt richtig rausgehört habe, sind ja all die Sachen, wenn sie positiv sind, geben sie uns irgendwie auch eine Grosszügigkeit. Aber wenn es eben negativ ist, wenn es von Sünden
Beziehungsstört
ist, dann dreht sich vieles um mich selber, oder? Dann habe ich Angst, dass ich irgendwie zu kurz komme, ich will nicht vergeben, ich muss irgendwie das Gefühl, ich muss alles selber machen, ich bin allein auf mich gestellt. Also, es ist auch so ein bisschen das Ausrichten von sich selber raus auf Gott, und dann habe ich auch mehr den Blick für andere.
Ja, man sagt häufig auch, die Wende hin zu Gott ist wie die kopernikanische Wende. Der Kopernikus hat behauptet oder gesagt, hey nein, es ist nicht so, dass die Sonne sich um die Erde herumtrüllt, sondern die Erde trüllt sich um die Sonne. Ja. Und die Wende, wenn die stattfindet, ja, ich trülle mich um Gott und nicht Gott, der sich um mich herumtrüllt, das gibt einmal schon eine ganz grundsätzlich andere Ausrichtung im Leben.
Ganz neue Perspektive. Ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber geredet, was die Heiligungsbewegung eigentlich alles beinhaltet, ja. Was haben wir für ein Gottesbild, was haben wir für einen Fokus. Ich möchte da noch kurz einen Blick in die Geschichte werfen. Ja. Wo kommt die Heiligungsbewegung? Wie ist die entstanden und wo?
Also es hat natürlich immer wieder so Bewegungen gegeben, die ganze Kirchengeschichte, und auch die ganz orthodoxe Kirche lebt von dem Heiligungsgedanken. Mhm. Aber ganz speziell macht man die Bewegung am John Wesley fest. Ja. John Wesley 1703 bis 1791 hat er gelebt in England. John Wesley war eigentlich Pfarrer von der anglikanischen Kirche. Und er hat dann angefangen, Leute selber zum Pfarrer zu weihen. Und das ist natürlich nicht gegangen. Die anglikanische Kirche hat ihn dann rausgerührt. Und so hat es eine neue Bewegung gegeben. Eben Methodisten sind so entstanden. Als er gestorben ist, hat es, glaube ich, schon etwa 70.000 Anhänger gegeben. Methodisten in England. Also mhm. damals und 50.000 in Amerika. Und 200 Pfarrer, Methodisten. Also, man sagt, die sagen zum Teil gleich schnell gewesen mit dem Colt wie mit der Bibel. Also, die Rough Riders, wo da, die ersten Camp Meetings in Amerika mit den Sklaven, das sind Methodisten gewesen. Also, die haben Amerika missioniert, die haben, England weg von der Sklaverei gebracht, und der John Wesley hat, man sagt, in seinem Leben etwa 40.000 Predigten gehalten.
Wow, das ist ja eine stolze
Zahl. Also, pro Tag vielleicht 3 bis 4 ist rumgeritten,
gehört. Ein Tag, mehr.
Ja, ja. Und einmal haben vor 32.000 Bergleute, ich weiss nicht, wie die ihn gehört haben, ohne Mikrofon damals, aber, und das Grundthema bei ihm war immer Heiligung gewesen. Mhm. Eben hin zu Gott, kehrum zu Gott und sündigen nicht mehr.
Und mit einem direkten Impact dann auch auf die Gesellschaft und ja, auf die Politik, wenn du da als Sklaverei.
Also, man sagt, dass England keine so eruptive Revolution hat müssen erleben wie in Frankreich zu gleicher Zeit am Schluss von seinem Leben durchs Wirken von John Wesley, wo wirklich also soziale Missstände hat können, ja, durch seine Predigten, durch seine Nachfolger verändern. Und man hat es eben Methodisten genannt, weil sie sehr methodisch, also er, der noch studiert hat mit seinen paar frommen Leuten um sich herum, haben die jeden Tag haben so und so viele Stunden Bibel gelesen, dann haben sie die Armen besucht, alles Geld verschenkt, was sie nicht notwendig gebraucht haben. Und man hat denen auch gesagt, der Club der Heiligen. Also schon damals in Oxford, wo er studiert hat. Ja. Also von dort her die Heiligungsbewegung ausgehend von John Wesley. Und wir haben schon die charismatische Bewegung angeschaut. Mhm. Die erste eruptive im 20. Jahrhundert charismatische Erweckung ist in einer methodistischen Kirche gewesen. Haben sie ausgetreten, Los Angeles 1906. Das ist, ja, die haben also einen grossen Impact gehabt, immer wieder.
Also kann man da vielleicht auch noch schnell sagen, dass die Methodisten eigentlich der Ansatz ist, wenn wir die Welt verändern und verbessern, müssen wir eigentlich in unserer Gottesbeziehung anfangen.
Das ist der Grund, die Grundbewegung hin zu Gott. Ja.
Was können wir jetzt heute von dieser Heiligungsbewegung lernen? Welche Aspekte findest du da besonders wichtig, dass wir uns die irgendwie vor Augen führen oder verinnerlichen?
Also das Erste, was er dann gemacht hat, die Leute, die mit ihm haben wollen, oder seinen Weg haben wollen gehen, die hat er zusammengeführt, die kleine Gruppen, eine Klasse hat er die genannt. Mhm. Heute nennt man es vielleicht Hauskreis oder so, aber das war sehr verbindlich gewesen, einmal in der Woche. Es hat einen Klassenleiter gegeben. Der hat dann darauf geschaut, dass die wirklich auch ihre Sünden bekennen, also auf dem Heiligungsweg Fortschritt machen. Sie haben alle immer einen Penny reingelegt, das war damals noch viel Geld gewesen, für die Armen. Also man hat immer für die Armen gesorgt, man hat seine Sünden bekannt und man hat füreinander gesorgt und füreinander gebetet. Also, und dann hat es also so eine Liste, die kann man noch nachlesen, wo er rausgegeben hat, was man muss, was man nicht machen darf, wenn man will, Mitglied von einer Klasse.
Yeah.
Und ich habe das mir rausgeschrieben, das ist nicht fluchen, nicht Trunkenheit, kein Sklavenhandel, also keine Schlägereien, also irgendwie ist das scheinbar damals gewesen, dann kein Schwarzhandel, also Sachen, die nicht im Zoll vorbeigeschmuggelt werden, mit denen nicht handeln, auch kein Zins nehmen, kein Wucher, also ganz ein Haufen Sachen. Heute müssen wir natürlich die Liste ein bisschen ändern. Heute würde es ja etwas anders aussehen.
Aber der Ansatz ist klar,
ja,
oder?
Das vermeiden. Ja, genau. Du musst gerecht leben. Und einfach das, was damals scheinbar gang und gäbe war. Mhm. Also man lese nur Charles Dickens.
Ja.
Dann weiss man, wie die Zeit damals war.
So eine gewalttätige Zeit.
Ja, und Elend und ja. Und jetzt aber positiv natürlich noch, nicht nur Weg von der Welt, sondern positiv. Ich habe etwas gefunden in der Methodistenkirche, die erste in Bristol, hat an der Wand ein Pamphlet, wo man zusammengestellt hat aus Predigten von John Wesley. Und ich werde einfach zwei, drei Sachen daraus vorlesen, wo ich finde, das einfach für heute immer noch wegweisend.
Ja.
Freigebigkeit verringert die Kluft zwischen Arm und Reich. Klar.
Macht Sinn, ja.
Oder Hilfe zur Selbsthilfe, verhilf jedem zu einer Arbeit. Oder hilf dem Ärmsten auch dabei, einen Lohn zu erhalten, von dem sie leben können.
Also auch nachhaltige Hilfe.
Ja.
Ja.
Biete Kindern die bestmögliche Erziehung und Bildung an. Liebe ist Toleranz bei Meinungsverschiedenheiten. Und 1786. Frauen sind gleich zu behandeln wie Männer, weil auch sie nach dem Bilde Gottes geschaffen
Komm
sind.
Komm an.
Ja.
Ja.
Oder fördere Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und beende alle Formen von Unterdrückung und Sklavenhandel. Vermeide Kriege, gewaltsame Auseinandersetzung. Erzähl allem von der Liebe Gottes, denn Reiche und Arme sind diesbezüglich gleichbedürftig.
Also Selbstermächtigung
von
den Leuten.
Tue alles zum Wohl der Menschen und der Schöpfung. Also, ich finde, hey, was brauchst du noch mehr?
Meine,
aber eben, dass das möglich ist, hin zu Gott, damit seine Art durch mich kann in die Welt fliessen.
Und dass es dann auch nicht das ist, ich muss jetzt, und das wird mir jetzt eben das Moralische, was wir hatten, sondern es ist ein, ich will das auch, weil ich verändert bin.
Ja, ja.
Da müssen wir vielleicht noch schnell über das reden. Wie kann ich mich ihm denn näher? Wie bin ich in Gottes Nähe? Wie kann ich mich von ihm verändern lassen? Wie passiert das überhaupt?
Also, ich habe die Verse angestrichen in der Bibel von Amos. Der Amos, der Prophet, der alttestamentliche Prophet, der sagt, suchet mich, so werdet ihr leben.
Mhm.
Und suchen ist für mich lange schon ein kurzes, kleines Gebet. Nur würde ich sagen, betet nicht so, wie wir am Schulsilvester einmal geläutet haben und davon gerannt sind.
Ja.
Also immer wieder, bleibt dran, bis irgendetwas passiert. Der Jakobusbrief sagt einmal, nahet euch Gott, so wird er sich euch nahen. Reinigt eure Hände. Da kommt die Heiligung noch vor in dem Text. Also einfach, ich richte mich aus auf Gott. Eine grosse Hilfe, wir haben das, glaube ich, irgendwo am Anfang schon mal erwähnt, ist meine Sehnsucht. Wenn ich endlich einmal nicht im Internet bin, nichts machen, nichts konsumieren, einfach mal hinsetzen, still bin, dann merke ich plötzlich, wie leer sie mir innen ist.
Mhm.
Und ich würde sagen, die Leere ist eigentlich der Lockruf von Gott, komm zu mir. Bei der Welt hast du eigentlich, es füllt dich nie ganz aus. Die Nähe suchen. Ich will das nicht unterlassen, wenn man von diesem Thema redet, Rudolf Otto, den muss man einfach erwähnen. Das ist ein berühmter Religionswissenschaftler. Er hat ein deutsches Buch, ist gar nicht so dick. Das Heilige geschrieben, wo er dann eben die spektakuläreren Gottesbegegnungen beschreibt. Und er nennt das Übernatürliche, das Nominose, das Geheimnisvolle. Und dann beschreibt er zwei grundsätzlich verschiedene Arten von einer Gottesbegegnung. Die erste wäre dann Mysterium, Tremendum, also ich bin erschüttert. Ich begegne der Heiligkeit von Gott, ich bin völlig erschüttert. Ich merke, dass ich Vergebung brauche. Ich merke, dass ich muss umkehren von meinem falschen Weg. Ich persönlich habe das so erlebt, wo mich das zurückgeholt hat, aus meiner, ich sage es mal, Gottferne zu Gott. Ich bin wirklich das tiefste erschüttert gewesen. Ich habe Tränen bekommen, gemerkt, mein Leben ist verkehrt, ich muss umkehren. Der Paulus vor Damaskus, geht vom Ross ab und ist nachher eine Zeit lang blind. Also einfach so das Tremendum, das Erschütternde, das ist das eine. Und das zweite ist dann das Mysterium, das mich fasziniert, Faszinanz. Ich begegne Gott, die zweite Art, die der Otto beschreibt, ich bin völlig begeistert. Es reißt mich aus den Socken von dieser Größe, von dieser Erhabenheit, von dieser Schönheit, von dem, hey, dem muss ich nachlaufen. Das lohnt sich. Also. Und aus diesen zwei grundstarken Begegnungen mit Gott, das erschüttert sie oder das fasziniert sie, aus dem erwächst dann eigentlich das, was Christen Anbetung nennen. Ich neige mich vor dieser Erhabenheit. Und der Otto sagt dann auch, aus dieser Anbetung heraus wächst das Bewusstsein, das Universum ist mir nicht findlich.
Ja.
Das ist ein Ort, wo ich Heimat finden kann. Trotz Leiden, trotz Krieg, trotz allem, es hat alles seinen Sinn und seinen Platz, weil da eine Macht ist, das Numinose, wo über allem wacht.
Wo uns das auch geschenkt
ja,
hat.
Ja, das gibt ganz eine andere Grundhaltung eben aus dieser Gottesbegegnung heraus. Darum, ich habe einen Satz mir einmal rausgeschrieben, Kolakowski, das ist ein polnischer Philosoph. Manchmal ist er so halbchristlich, manchmal ist er marxistisch. Also, und er sagt einfach mal, die mit Sinn ausgestattete Welt ist eigentlich das Geschenk von der Religion. Also die Religion schenkt uns eine Welt, die mit Sinn ausgestattet ist.
Und dass es nicht einfach alles nur Zufall
und einfach nada, das ist egal, ja.
Jetzt ist ja, es klingt ja wirklich sehr erschütternd auch, wie du die Gotteserfahrung jetzt gerade beschrieben hast, oder dass man irgendwie erstarrt vor, in Ehrfurcht, aber auch in Lob und Dankbarkeit. Passiert dann so etwas häufig? Also ich weiß es nicht, ich habe immer wieder kleinere Gottesbegegnungen gehabt, aber jetzt so in dieser Dimension, weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen
würde. Ja, also nein, selten. Oder eben, das sind dann ganz markante Wendepunkte in einem Leben von einem Menschen. Ich kenne einen Haufen, wo im Glauben stehen, aber so etwas nicht berichten können, wie es der Otto berichtet. Die Gefahr ist dann, dass man häufig irgendwelche Gefühle, die man hat, weil jetzt alle schöne Lieder singen und ich auch dabei bin, oder weil man doch innerlich weiss, ja, Gott ist gegenwärtig. All das könnte dazu führen, dass man jetzt plötzlich auch von Gottes Erfahrung redet. Aber im Sinn vom Rudolf Otto würde ich da nicht von einer tiefen, erschütternden Gotteserfahrung reden. Und also es kommt mir noch eine Gotteserfahrung vom Urwüstenvater Antonius. Der hat die Erfahrung gemacht, er geht in die Kirche, der lest das Evangelium, verkauft alles, schenkt es den Armen. Er hört das, verkauft alles, geht in die Wüste und von diesem Weg. Der hat die ganze Bewegung losgetreten. Zigtausend sind nachher auch in die Wüste gegangen, wo sie gemerkt haben, jetzt verbandelt sich die Kirche mit dem römischen Staat. In dieser Zeit, die Wüstenväterbewegung, die ersten Klöster sind entstanden, Pachomius, das sind Zehntausende in der Nilgegend dort in den Klöstern gewesen. Also wahnsinnig, einfach eine so eine erhabene Begegnung mit Gott, aber eben, das glaube ich, ist nicht das Normale. Das Normale ist wahrscheinlich, dass wir die Erfahrung von der Not, vom Leiden, von der Abwesenheit von Gott machen. Gott schweigt immer wieder mal. Er tut nicht so, wie ich wette. Und in dieser Situation brauchen wir andere Quellen noch für unseren Glauben, dass er nicht stirbt. Weil ich glaube, ein echter Glaube, der hat immer die Narbe vom Leben.
Also wir können nicht einfach die ganze Zeit darauf hoffen, dass es jetzt zack wieder
Nein,
so...
Nein, das glaube ich, das wäre ein falscher Weg.
Ja.
Das sagen auch alle erfahrenen Gottsucher durch alle Jahrhunderte, sagen, los, geh beten. Los ab und zu auf die Bibel, weil dort begegnet dir die Stimme von Gott wieder. Geh in die Gemeinschaft von denen, die auch Gott suchen. Das hilft dir, dass der Glauben auch trotz scheinbarer Abwesenheit von Gott in deinem Leben nicht stirbt.
Also man kann Gott auch begegnen in so, keine Ahnung, Sachen, wo man denkt, das ist jetzt ein bisschen trivial oder banal, aber es ist halt gleich.
Ja.
Eine Begegnung mit Gott.
Mindestens einfach unterschwellig Begegnung, so dass letztlich trägt er mich ja dann in dem Ganzen rein. Und ich habe mal ein Buch gelesen von einem Rabbi, der ist immer wieder versetzt worden von der Gemeinde und so. Und dennoch am Schluss vom Buch muss ich sagen, es ist Gnade in diesen wechselseitigen Spuren gewesen. Und doch einfach, Gott ist da gewesen. Ja.
Jetzt haben wir ganz am Anfang schon gesagt, dass die Heiligungsbewegung ja sagt, oder hin zu Gott, auch weg von der Welt. Wie unterscheidet sich dann die göttliche Realität von dieser, ja, für den Schluss sage, dieser weltlichen? Also, das, wenn man eben sagt, ich will weg von der Welt, von was verabschiede ich mich dann genau?
Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht die gute Schöpfung meint. Also,
ja.
Das ist nicht gemeint, sondern gemeint ist eigentlich die Welt, die sich Gott nicht will verdanken. wo autonom will sein, wo also Gott los will haben. Die Welt ist gemeint, also eine Welt, wo Gott abhanden kommt. Der Nietzsche beschreibt das ungeheuer scharf. Was ist, wenn Gott tot ist? Dann wird es einfach dunkler, dann wird es kälter, dann wissen wir nicht mehr, was oben und unten ist. Man hat keine Orientierung mehr. Er sagt sogar ganz klar, über Wahrheit will er reden, wenn es nicht eine absolute Wahrheit gibt, irgendwo außerhalb von uns. Dann können wir nur noch über unsere Perspektive reden, also und so weiter. Also, ich habe ein Kirchenlied, das ich gerne, was ich als auswendig gelernt von Georg Schmid im reformierten Kirchensammlung und reformierter Pfarrer lebt noch. Wir wären ein Nichts unter Sternen, ein Hauch, den die Waage nicht misst. Wer Liebe, was wir nicht mehr lernen, und Gott, was die Erde vergisst. Mhm. Ein Hauch unter Sternen wären wir.
Also er ist der, der uns ja Sinn und
genau
gibt.
Und auch, man kann natürlich auch in der Welt, du hast es schon angesprochen, wenn der Mensch Gott verliert, dann braucht er etwas gleich, was er will, anbeten und verehren. Sei es Make America Great Again oder sei es mit einem BMW oder ich weiß, ich habe zwar einen Rolls-Royce, aber gut, oder sei es ich selber, also der Übermensch, Nietzsche beschreibt dann der Übermensch, wenn Gott tot ist, musst du selber zu Gott werden. Und das Leben erleben wir ja immer wieder in dieser Welt und wenn ich dann zu Gott geworden bin, dann bin ich der, der andere will ich knechten, unterwerfen. Also das ist das Elend von unserer Welt.
Also mit weltlich ist nicht die Welt per se gemeint, sondern dort, wo der Mensch Gott sich zum Chef macht.
Ja,
auch.
Ja, nicht mehr sich Gott will verdanken. Und jetzt positiv hast du noch gefragt, also, was ist denn, wenn Gott da ist? Und da kommt mir das Lied in den Sinn, Ubi Caritas et Amor Deus Ibi Est, also wo die Liebe ist und Barmherzigkeit, da ist Gott selber. Und nochmal in dem Lied von dem Georg Schmid, der Refrain heisst geborgen, also wenn Gott da ist, geborgen, geliebt und gesegnet, gehalten, getragen, geführt, geborgen, geliebt und gesegnet, gehalten, getragen, geführt. Besingen wir Gott, er begegnet im Wort, das uns täglich berührt. Also die 6G, ich würde sagen, muss man sich einmal im Tag im Munde zergehen lassen, vor oder nach der Mahlzeit, ist egal. Aber einfach, ja.
Die Zusage, die drin steckt auch.
Wunderbares Leben.
Jetzt gibt es da nicht auch Gefahr, dass man eben sagt, die Welt ist böse und alle Menschen, sonst, die nicht mit Gott sind, sind böse, ich trenne mich von dem ab, ich distanziere mich. Kann das nicht auch ein gefährliches Mindset auch werden?
Ja, naja. Und das hat es immer wieder gegeben, also, dass man nur aufs Jenseits geschillt hat. Aber das wäre nicht im Sinn von Jesus. Also, ich würde ein bisschen ganz pointiert sagen, Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, damit er die Leute können anstacheln konnte, dass sie die Welt verlassen und in den Himmel fliehen.
Ja.
Sondern er wollte eine Bewegung gründen, wo Leute in seinen Fußstapfen den Himmel auf die Welt bringen. Also die Welt verändern, das Reich Gottes will er etablieren durch seine Nachfolger. Das ist eine andere Bewegung, als wir verlassen die böse Welt ab in den Himmel. Das haben wir im Mittelalter ganz stark betont, aber das ist nicht im Sinn von Jesus.
Das ist das was man beim Wesley auch sieht, oder dass sich durch das auch die Welt verändert hat, die Gesellschaft. Vielleicht fassen wir da noch mal schnell zusammen. Also, die Heiligungsbewegung sagt, wichtig Ding ist eben hin zu Gott, weg von der Welt. Und weg von der Welt meint, weg von dort, wo der Mensch sich selber zum Chef macht, wo er andere unterdrückt, wo er irgendwie bescheisst, einfach all das Böse, sag ich jetzt, auf die Welt bringt. Und wie komme ich hin zu Gott, indem ich seine Nähe suche und mich dann dort durch ihn verändern lasse?
Ja.
Und durch das hat die Welt
ansteckend
verändern. Ja, das
häng um bei Gott und es färbt ab.
So, lass mich abfärben von dem und tue es dann wieder weiter.
Ja. Ja,
wie Jesus hat die Leute mit seiner Heiligkeit angesteckt hat. So.
Ja.
Ein positiver Virus.
Ja.
Jetzt zum Schluss wollen wir ja immer auch wieder einen Schritt in die Praxis machen von dieser ganzen Theorie, die wir jetzt besprochen haben. Was gibst du uns heute für eine Übung mit? Wie können wir die Heiligungsbewegung testen oder umsetzen im Alltag?
Ich will ganz ein einfaches Nachtgebet vorschlagen.
Ja.
Ein Nachtgebet, das 3 Grundgedanken beinhaltet. Am Morgen bete ich allenfalls für den Tag, Herr, und so weiter, Hilfe und so. Und dann am Abend klopfe ich mir die Schulter, hast du wieder gut gemacht. Nein, am Abend, ich gehe den Tag noch mal kurz durch und danke. Dankbarkeit. Die wächst, wenn ich einschlafe, kurz vorher noch mal den Tag durchgehe. Was ist alles wunderbar gelaufen? Dann gibt's aber Sachen, die nicht gut gelaufen sind, den Tag durch. Wo ich versifft habe, wo ich die Liebe verraten habe, dann dann bitte ich Gott um Vergebung. Ich sage das, ich gehe nicht grübeln. Es geht nicht darum, irgendwo einen Seelenstrip zu machen, sondern was kommt mir in den Sinn, wenn ich den Tag nochmal anschaue? Da habe ich versagt. Herr, vergib mir. Und die dritte Bewegung ist, andere haben mich verletzt.
Mhm.
Mich verletzt zum Beispiel, wenn ich sehe, wie all die Wände voll FCC geschrieben sind. Ich finde das einfach unschön. Oder mich verletzen gewisse Leute, wie sie egoistisch durch die Welt rennen.
Autofahrer.
Ja, Autofahrer, genau. Und da muss ich immer wieder auch psychohygienisch sie loslassen, ihnen vergeben. Also, dass ich sie Gott anbefehle und vergebe. Oder eben Putin und weiss nicht was für Schergen. Das ist mir zentral wichtig. Die drei Bewegungen. Also ich danke fürs Gelungene. Ich bitte um Vergebung für das, was ich versifft habe. Und das Dritte, die mich verletzt haben oder wo ich Verletzungen gesehen habe bei anderen Leuten, da spreche ich ihnen die Vergebung von Gott zu.
Danke vielmals und danke fürs Gespräch und für die Übung. Danke auch euch fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir wollen euch das sehr gerne mitgeben in euren Alltag. In den nächsten 2 Wochen probiert das doch mal aus. Und wir freuen uns, wenn ihr uns auch Rückmeldungen gebt, Fragen, was immer euch beschäftigt. Und macht's gut. Alles Gute. Näher sein bei Gott, um Vergebung bitten und sich immer wieder neu zentrieren. Das ist also zentral in der Heiligungsbewegung. Uns von Gott verändern lassen, das ist die Grundlage, um die Welt zu verändern. Ja, was lösen die Gedanken in euch aus? Wo fällt es euch schwer, Sünden einzugestehen? Und wie geht es euch mit unserer Übung der Woche? Das würde mich sehr wundern. Darum schreibt uns doch eure Fragen und Gedanken. Wir freuen uns, von euch zu hören. Danke vielmals fürs Zuhören. Macht's gut und hebt euch Sorge. Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG.